Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dabei sind einmal der René.
Hallo.
Und der Robert.
Hallo.
Und ich, der Sven.
Guten Tag, Sven.
Guten Tag. Ja, haben wir es dann doch zum Laufen bekommen heute, das ist doch schön.
Ja, wie geht's euch?
Gut. Wie geht es euch?
Mein Arm schläft gleich ein, also so langsam.
Ja, wenn du dein Mikro auch so
also komisch nicht, dass ich das nicht gesagt habe, ne? Dass das Halten von dem Ding quasi vorm Gesicht schwerer wird, als wenn das quasi an deinem Gesicht hängen würde.
Vielleicht. Wie soll ich das denn bitte an mein Gesicht hängen? Also
Mikrofonständer sind echt super.
Oder Bücher unter das Ding schreiben. Also das Bild, was wir gerade hier ertragen müssen mit dem René, dass er quasi einen wunderschönen, grandiosen Popschuss vor dem Gesicht hat und ja, dann quasi sein super tolles Aufnahmegerät, was wirklich ein sehr super tolles Aufnahmegerät ist, völlig ironiebefreit, circa, ich würde sagen, 10 Zentimeter über dem Boden halten muss, also über dem Tisch.
Und das ist übertrieben.
Okay, weniger, aber in einer Haltung, die quasi seinem Arm nicht förderlich ist. Er wird demnächst quasi einen Termin mit seinem Chiropraktiker haben, wie er das quasi wieder ausbündeln kann. Aber, weil ich jetzt da schon die Einladung gemacht habe, Sven, willst du denn mal kurz Themen zusammenfassen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also, heute haben wir dabei 24 WordPress-Snippets. Wir haben ein kurzes PHP-Namespace-Tutorial. Dann ist BBPress 2.6 veröffentlicht worden. Dann gibt es noch einen Terminvorschlag für die... Moment, was ist das denn bitte? Für
ja, ich habe mich mit dem Wort schon schwer getan.
Terminologievorschlag für die Ansicht, für Anpassungen ist veröffentlicht. Mensch, meine Güte, jetzt habe ich es aber auch. Die Gatsby-Cloud wurde vorgestellt. Chrome wird auf sehr langsame Webseiten hinweisen. Ich freue mich da schon auf die Seiten, die riesengroße Hintergrundbilder haben. Wiederkehrende Zahlung für WordPress.com und Jetpack-Benutzer gibt es jetzt. Und ja, euer Feedback zu WordPress 5.3 haben wir noch im Angebot und das WordCamp 2020 wird verlegt.
Na, da ist ja allerhand dabei, ne?
Ja.
Volles Rohr, gleich rausgeschossen.
Genau, da darfst du mit oben anfangen.
Wir haben ja bald Dezember. Was gibt es im Dezember?
Snippets?
Wie bitte? Nudeln?
Advent.
Advent, ja. Und was macht man noch so, um die Tage zu zählen? Einen Adventskalender, richtig. Ich habe gut erraten. Und jedes Jahr gibt es lauter Adventskalender zu allen möglichen Themen. Mit Bier, mit Parfüm, mit Sexspielzeug und natürlich auch mit WordPress-Zeug. Und da gibt es jetzt einen unter... Von dem Elliot Richmond, der macht einen neuen, in dem es 24 WordPress-Snippets geben soll, was jetzt nicht neu ist, aber immer wieder gut zu lesen mit nützlichen Hinweisen. Unter anderem haben sich dort auch schon als Autorin geoutet der Jeff Starr, Zach Gordon und Tom McFarlane. So, viel Spaß damit, Link ist bei uns.
Hast du gerade Zach Gordon gesagt?
Zach Gordon, habe ich gesagt.
Ah, okay, alles klar. Gut, ja, der macht
Zach,
ja
wirklich viel JavaScript. Zach Gordon.
Ja.
Ja, ich mache einfach schnell weiter. Habt ihr eine Frage dazu?
Nein. Okay. Ich wollte auch sagen, also es gibt übrigens jetzt ein Adventskalender-Plugin. Das gibt es jetzt hier. Advent-Count nennt sich das von, Result hat das gebaut. Das kann man irgendwie, das sah ganz schick aus auf jeden Fall. Kann man sich mal angucken. Wenn man selber mal einen Adventskalender in WordPress bauen will. Also, wollte ich nur kurz eingeworfen haben.
Ja, die waren Sponsoren auf dem WordCamp Stuttgart. War sah nicht schlecht aus. Wäre auf jeden Fall vielleicht mal einen Blick wert, ob es vielleicht ein total tolles, dauerhaftes Plugin ist.
Ja, da kann sich das doch jemand runterladen und seinen eigenen Adventskalender.
Ja, das sind Premium-Versionen, also man müsste das Ding schon kaufen, aber das wie gesagt, guckt euch auf der Seite mal dazu Genauigkeiten an, auf dem Adventscount Plugin von Result.
Na, vermutlich gibt es auch einen Adventskalender. Also das war jetzt der, den ich gefunden habe mit einer sehr guten Ankündigung und die Autoren waren sehr interessant. So, dann packen wir das Thema beiseite. Ich habe hier noch was Nettes gefunden und zwar war das auf WP Trevor hat jemand, ich muss kurz hier meine...
Der Justin
Tedlock hat ein kleines Tutorial geschrieben zum Thema PHP Namespaces. Ist jetzt aus meiner Perspektive nicht sonderlich neu, dieses Thema PHP Namespaces, aber ich sehe immer wieder WordPress-Code, der nicht Namespace-basierend ist, sondern immer noch mit dem wie man hat man das früher genannt, Prefixed Function. Das heißt, du hast dann irgendwie FB unterstrich meine lustige Funktion geschrieben und damit war die dann eindeutig. Und das ist natürlich sehr veraltet, deswegen gibt es, hat irgendwann mal jemand sich gedacht, mit PHP, glaube ich, irgendwas in der 5er oder 6er Reihe wurde das eingeführt, Namespace, weiß ich jetzt nicht genau. Ist auch unwichtig. Auf jeden Fall gibt es PHP Namespaces, in denen man seine ganzen Funktionen kapseln kann und dieses Tutorial ist für alle zu empfehlen, die sich immer noch nicht damit beschäftigt haben.
Genau. Ich wollte noch dazu erwähnen, dass halt so eine Sache ist mit den Namespaces in WordPress, war das früher so, dass man ja gesagt hat, man will PHP 5.2 hat man damals als Mindestanforderung gehabt, seitdem man gesagt hat, man geht nur zu 5.6 über, sind dann damit in WordPress Core auch Namespaces erlaubt und ja, von daher macht das jetzt gerade für die WordPress-Entwickler sehr viel Sinn.
Das macht für jeden Entwickler sehr, sehr, sehr viel Sinn.
Das ist richtig.
Ja, ich habe heute zwei Bananen vorher gegessen, deswegen ja, gebe ich gleich weiter an den Robot, der hat hier was gefunden zu BuddyPress.
Ja, nah dran. BBPress. Und zwar ist BBPress.
BBPress. Ja, sorry.
Alles gut, ist ja. BuddyPress benutzt es ja. BBPress ist das Foren-Plugin für WordPress. Warum sage ich das so in so einem großen Rahmen? Das Plugin wird auf 300.000 aktive Instanzen benutzt und eine kleine davon wäre zum Beispiel WordPress.org. Das heißt, die Support-Foren auf WordPress.org laufen mit BBPress. Und BBPress ist letzte Woche quasi, die haben die Verwirrung oder die Aufmerksamkeit rund um WordPress 5.3 genutzt, um mal ganz leise das BBPress 2.6 zu veröffentlichen. Weil sowieso ist das sowieso keiner mitbekommt. Und BBPress 2.6 hat eine Menge Sachen endlich eingeführt, die für Menschen, die Foren benutzen, sehr hilfreich sind, per Forum Moderation, eine Engagement API und verschiedene andere Kleinigkeiten, die eben sehr wichtig sind für Menschen, die das benutzen wollen und haben eben nach 6 Jahren Laufzeit diese Version endlich quasi abgeschlossen und veröffentlicht. Ist, wie gesagt, sehr schön für alle Menschen, die Foren auf WordPress benutzen möchten.
Das heißt, es gab jetzt tatsächlich 6 Jahre lang keine Updates für BBPress oder gab es nur die 2.5.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3? Oder?
Genau, die haben sich sehr lang quasi auf der alten Version drauf gehalten. Das war jetzt wirklich ein sehr, sehr großes Hauptrelease, weil eben sie hatten weniger Kontributoren und hatten eben damit mit verschiedenen anderen Sachen zu kämpfen. Es wurden halt immer auf WordPress.org, weil die Leute, die halt eben BBPress dran arbeiten auch an WordPress.org. Die waren halt mit verschiedenen Aufgaben dort mit den Foren beteiligt und da war eben sehr viel Arbeit, die nicht direkt am BBPress selbst stattfinden konnte und deswegen war das eben so eine Entscheidung, das halt jetzt nach einiger Zeit eben mal anzugehen und zu finalisieren und zu veröffentlichen.
Gut.
Sehr schön. Brauchen wir alle.
Insbesondere René,
ja, wie ich höre. Was soll ich denn sagen?
Okay.
Politisch wertvolles Kommentar konnte dazu jetzt nicht abgegeben werden.
Der Terminologievorschlag.
Ja, ich habe extra das Wort genommen, weil ich finde das so schön. Der Terminologievorschlag für die Anpassungen, weil, also der Punkt ist ja, wir sind ja gerade in Phase 2 von Gutenberg. Jeder, der jetzt nicht weiß, was ich meine, guckt euch bitte mal die, oder lest im Internet nach den 4 Phases of Gutenberg. Das sind quasi die nächste Entwicklungsstufen von Gutenberg sind in 4 Phasen aufgeteilt. Die erste Phase haben wir schon, in der zweiten sind wir gerade drin. Schaut euch State of the Word dazu an. Von Matt Meilenweg, WordCamp-Vortrag auf dem WordCamp US. Und da wir gerade in der Phase 2 sind und dort eben uns wir ein ganz großes Thema für Customisierung, also individuelle Einstellungen und ähnliches haben, weil das große Thema für 2020 ist, musste jetzt mal geklärt werden, von welchen Dingen wir überhaupt reden. Deswegen ist die Terminologie da sehr wichtig. Mel Choice als Lead-Developerin und Core-Contributorin hat dort eben den Vorschlag gemacht, das aufzubrechen auf ein Block, das kennen wir ja schon. Dann oben drüber sind die Patterns. Das sind quasi eine Kombination von Blöcken. Und dann drumrum, alles was drumrum ist, ist das Layout. Und das ist ein Vorschlag von ihr, der eben jetzt zur Community gegeben wird, ob sie Feedback haben. Es gab schon einiges Feedback von Leuten, die gesagt haben, Vue als JavaScript-Framework definiert das so. Es kam von Leuten die Frage, dass wir können ja Blöcke gruppieren. Und die Frage dazu war dann, das ist ja eigentlich dann Patterns und was ist denn damit? Das heißt, da sind noch Dinge, die eben nicht ganz klar werden, also nicht ganz klar sind. Deswegen für alle, die sich damit gedanklich beschäftigen, wir geben euch den Link in den Shownotes zu dem Make-Post. Könnt ihr da, wie gesagt, mitlesen und mitdiskutieren, weil das eben auch die Grundlage dafür ist, dass wenn ihr in 2 Jahren dann auf einem Meetup über Gutenberg redet, dass wir auch dann Wörter haben, die die normalen Menschen und die wir auch verstehen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das Ding außenrum entweder Template oder Layout heißt. Aktuell würde es Layout heißen. Das heißt, alle, die jetzt sagen, nein, das muss Template heißen, jetzt habt ihr die Chance.
Und das kann man dann auf make.wordpress diskutieren?
Genau, das verlinken wir in den Shownotes zu dem Beitrag, der eben dort gefragt wurde und da jetzt eben wirklich Leute sich beteiligen können, um eben Vorschläge zu machen, zu sagen, das finden sie gut oder zu sagen, habt ihr daran gedacht?
Gut, ich bin schon mal gespannt auf die Pattern. Schauen wir mal. Mhm.
Ich bin ja für Templates.
Ja, dann, wie gesagt, schwing dich rüber zu deinem zum Make-Blog und mach einen gut faktengestreuten, sinnvollen Vorschlag, warum das denn so heißen sollte.
Das kann ich nicht. Ja,
danke. Gut, dann war's das.
Danke fürs Gespräch, würde ich sagen.
Ich möchte bitte, dass das Template heißt.
Ja, dann schreib's rein. Ich möchte gerne, dass das Template heißt und dann
fühlt sich besser an.
Werden Leute quasi oder nicken und sagen. Components
Pattern.
Dann,
Components Pattern.
Wie gesagt, schreib's hin, schick einen Link zu Dingen, also oder sag, wo das benutzt wird, sag, warum das sinnvoll wäre und vielleicht wird es wegen deinem Input genauso heißen. Oder auch nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube da nicht dran. Das ist.
Wie gesagt, mach dich, es ist, also öffentlicher als das geht nicht. Eine Webseite, schreib einen Kommentar rein, drück auf den Knopf und dann wird's gesehen.
Also Templates finde ich besser, Punkt. Das ist Renés Kommentar dann.
Ist, wie gesagt, ein valider Punkt. Ist halt wenig quasi unterfüttert, aber möglich. Okay, noch was anderes ist passiert. Und zwar wurde letzte Woche die Gatsby Cloud vorgestellt. Gatsby ist ein React-Frontend, um auf Headless-Systeme zuzugreifen. Unter anderem wäre da jetzt quasi WordPress wäre möglich. Im Hintergrund, dass Menschen quasi in WordPress arbeiten und dann das Frontend über Gatsby gebaut wird. Und die erzeugen gerade sehr viel Sichtbarkeit für das System und haben jetzt eben die Gatsby Cloud vorgestellt, die es eben möglich macht, relativ schnell Gatsby Sachen zu bauen und zu maintainen. Da gibt's quasi, und für kleine Seiten ist das Ganze kostenlos. Und das sind eben Dinge, die den Menschen helfen sollen, relativ schnell zum Beispiel Realtime-Preview von solchen Sachen zu haben. Und deswegen, ja, wollte man einfach mal darauf hinweisen, da gibt's jetzt was Schönes Neues aus der Headless-Welt. Wie gesagt, schaut's euch mal an.
Das ist dann ein kostenpflichtiger Service, oder?
Bitte?
Das ist dann ein kostenpflichtiger Service.
Für kleine Seiten nicht, aber ja, es ist eine Möglichkeit für die quasi, für größere Seiten eben dementsprechend da sich dran zu beteiligen, weil eben da ja auch Ressourcen entstehen und für Leute, die das quasi für die Gatsby ziemlich komplex ist, wo betreibe ich das, wo rolle ich das aus und so weiter und so fort, kann eben die Gatsby Cloud sehr hilfreich sein, da relativ schnell vom Boden abzuheben. Danke, René, für den Einspieler dieses Geräusches.
Das war die Rakete zur nächsten News rüber, nämlich Chrome wird immer mehr, Chrome wird mehr auf langsame Seiten hinweisen.
Okay, das war jetzt eine Rakete. Da will ich bei dir mal hören, wie ein Papierflieger klingt. Okay, der Hintergrund ist der, dass quasi im Chromium-Blog gab es einen Blogpost zum Thema Moving Towards a Faster Web. Und der Hintergrund ist, dass Chrome überlegt, ich habe noch keine Timeline gefunden, wie sie es quasi machen wollen, also wann sie es quasi machen wollen. Was die Idee dahinter ist, sie wollen, dass, wenn sie wissen, dass eine Seite langsam ist, auf Chrome-Basis, auf Google-Basis oder wie auch immer Basis, dass sie quasi beim Laden dem User schon sagen, dass diese Seite normalerweise langsam ist. Und das könnte quasi für alle Leute, die langsam Webseiten haben, ein Omen sein. Vielleicht sollten sie sich darum kümmern, ihre Webseite schneller zu machen, weil die User könnten dann schon beim Laden, wenn sie dieses Symbol sehen, sagen, ah, das war cool, zurück, ich nehme eine andere Seite.
Ah, ja, das könnte natürlich fies werden, vor allen Dingen für viele Agenturen, die ja eigentlich auch mehr aus dem grafischen und nicht aus dem technischen Bereich kommen irgendwie. Ja, wenn
das
die dann,
ist kein Argument. Das ist kein Argument.
Das ist ein Argument, doch. Das
ist überhaupt kein Argument. Du sagst ja jetzt, Entschuldigung, wenn ich dazwischen kriege, aber du hast das Argument gebracht, dass nur weil eine Webseite grafisch anspruchsvoller ist, dass sie dann automatisch gleich langsamer sein
muss. Nein, das sage ich. Ich sage nur, das ist das technische Hintergrundwissen. Ich habe da meistens, weil die meistens aber keine Techniker da haben, sondern eher Grafiker und die bauen dann die Dinger dann zusammen. Das Problem ist nur, dass sie dann im Hintergrund nicht wissen, was da passiert und dann da auch häufig unheimlich unperformante Seiten bei rauskommen. Das ist halt häufig ein Problem, ja.
Das ist Realität, ja, das genau. Deswegen gibt es Lighthouse und andere Tools, wo auch in dem Beitrag drauf verwiesen wird, dass eben Leute darauf reagieren können. Der Hintergrund dieser ganzen Aktion ist ja, dem Webseitenbetreiber an die Hand zu geben, hallo, das sind die Möglichkeiten, wie du deine Seite schneller bekommst. Und es hat nicht nur Auswirkungen auf das Suchergebnis, weil das hat es jetzt schon. Wenn deine Seite langsamer ist, kriegst du quasi in irgendeinem Google-Parameter, der zu der Sichtbarkeit deiner Seite führt, ist das quasi ein kleiner Parameter. Deswegen war auch der Hinweis, mach deine Seite schneller. Nicht nur wegen Kaufabbruch, sondern auch wegen Suchmaschinenpositionierung. Und jetzt wird das halt immer deutlicher, dass Google halt dem User helfen will, zu identifizieren, beim Laden einer Seite schon, hey, stell dich mal drauf ein, dass die Seite langsam ist.
Hallo?
Ja?
Ich würde nochmal was, du hast gerade gesagt, dass die Geschwindigkeit einen größeren Impact auf die Positionierung in den Suchmaschinen hat.
Einen Hinweis, aber, ja?
Aber Geschwindigkeit und Impact auf Suchmaschine hängt auch mit dem Kontext deiner Seite zusammen. Das heißt, hast du eine transitionelle Seite, also eine Verkaufsseite, versus eine Beitragsseite mit dem gleichen Content, dann ist es tendenziell egal, wie langsam wie schnell deine Verkaufsseite ist, wenn es aber eigentlich nur um Inhalt geht. Also zum Beispiel hast du eine Verkaufsseite mit einem Magazin, dann, und die ist mega schnell und eine Konkurrenz hat nur ein Magazin und es geht um das Ranking dieses Magazinbeitrags, dann wird unter Umständen die langsamere Seite besser ranken als deine Verkaufsseite mit dem gleichen Inhalt, obwohl sie schneller ist.
Weil das ist einer der Parameter, weil es geht für Google ja darum, und wie gesagt, die Entscheidung wird nur von Google aktuell getroffen, geht halt die Entscheidung darum, was ist die Experience für den User? Und wenn die Experience der gesamten Seite höher ist als nur Speed, dann ist natürlich klar, dass quasi die andere Seite natürlich auch einen höheren Index in der Suche verdient, weil der Content einfach ansprechender ist, Leute länger auf dieser Seite bleiben, bevor sie zurückkehren zu Google. Und das hat alles quasi in diese 1001 Parameter, die einen Suchmaschineneintrag quasi erzeugen. Eingebaut wird. Ja, du hast
recht, das sind halt viele Faktoren, die da in Mischkombination miteinander agieren. Aber Jetzt aus User-Sicht, wenn ich jetzt, ich habe irgendwie die Bild-Zeitung, ne? Ich will da jetzt unbedingt einen Artikel lesen.
Was für ein schlechtes Beispiel, red ruhig weiter.
Und die Bild-Zeitung, die ist mega langsam, ja, aber ich will diesen Artikel unbedingt lesen, weil das mega toll ist, weil die Bild-Zeitung macht nun mal einen mega tollen Artikel.
Boah, dann, wir würden ein bisschen schlecht, aber red weiter.
Schreckt mich dann das Symbol ab, dass die Seite jetzt hier mega langsam ist. Also das ist mir eigentlich scheißegal als User. Ich meine, mich nervt dann, dass es langsam lädt.
Aber also nochmal, dass die, also erstens, wenn dir dein Browser sagt, dass du dich drauf einstellen kannst, dass, also wie gesagt, das Ding sagt ja Loading und dann gibt es ein kleines Symbol, usually loads slow. Das ist das Einzige, was das Ding tut, bevor das Ding geladen wird, um den User halt drauf vorzubereiten. Ich als Browser brauche ein Stück. Ja, natürlich, wenn ein User auf einen Clickbait-Link klickt, der quasi suggeriert, irgendwas total Cooles, Neues, Spezielles ist da, geht es nur darum, dass der User, weil du weißt ja, der User braucht irgendeine Art von Interaktion, irgendeine Art von, hallo, ich bin dein Browser, ich brauche gerade noch ein bisschen, bis ich die Seite habe. Und dann ist es genau sinnvoll, dem User an der Stelle zu sagen, by the way, übrigens, du machst gerade Seite auf, das kann jetzt gerade ein Stück dauern. Deswegen ist das quasi auch gut, weil du dem User schon, der User kriegt quasi ein Feedback, während er die Seite aufruft.
Also ich finde das ja toll.
Ja, das habe ich verstanden.
Ich fände das ja toll, wenn die Dinger einfach mal bei Clickbait-Artikeln automatisch erkennen würden und dann einfach darunter schreiben, usually loads shit oder sowas. Das wäre auch nicht
schlecht. Ja, aber dann ist die Definition, was ist Clickbait? Und ich denke, wir gehen jetzt ganz weit aus unserem News-Thema hinaus.
Ach.
Zum nächsten? Und deswegen würde ich sagen, hüpfen wir zum nächsten Thema.
Geld.
Wiederkehrende Zahlungen für WordPress.com und Jetpack-Benutzer.
Richtig. Danke für den Einsprecher, René. Ja. Und zwar der Hintergrund ist der, dass Automatic eine Kooperation mit Stripe hat, was ein Kreditkartenanbieter Dingsbums ist, und die jetzt allen Nutzern auf WordPress.com und auch dann damit allen Jetpack-Benutzern, die nicht auf WordPress.com laufen, die Möglichkeit bieten, wiederkehrende Zahlungen abzuwickeln. Das heißt, dass du auf einer WordPress.com oder als Jetpack-Nutzer die Möglichkeit hast, auf deiner Seite zu sagen, hallo lieber Besucher, zieh bitte hier deine Kreditkarte durch, um mich zu unterstützen, um irgendwas zu kaufen, um auf Content zuzugreifen und so weiter und so fort. Die Lösung ist jetzt keine, hier ist alles ohne Dach und Fach mit Membership und irgendwas, sondern es ist wirklich nur eine Möglichkeit, wiederkehrende Zahlung abzudecken. Das ist kein Membership-Plugin und es ist quasi nicht, also nicht, was man alles noch dazu denken kann. Das ist nur der Weg, für Leute überhaupt eine Möglichkeit zu haben, Zahlungen über die Webseite anzunehmen.
Also die einfachste Methode wäre dann, ich bin Blogger und sag, unterstützt mich und zahlt mal hier.
Genau, weil eben der Porter, das Problem ist halt, wenn man das nochmal kurz jetzt durchspielt, wenn ich ein Blogger auf WordPress.com gewesen wäre, wäre der Punkt, okay, ich muss einen Shop aufsetzen, WooCommerce, Premium, Business-Tarif, oder ich muss dann mit Kreditkartenanbieter, ich muss irgendeinen Anbieter finden, der mich freischaltet, ich muss irgendwelche Dinge tun. So, und jetzt wird das alles Ganze verkürzt auf, hey, wir haben eine Partnerschaft, kreiere einen Stripe-Account, connecte den und es geht los. Und das ist halt eine sehr schöne Möglichkeit, damit eben kleineren Anbietern, kleineren Seiten, Leuten, die quasi, keine Ahnung was, Sachen stricken, die wirklich keinen Shop brauchen, die einfach nur eine Möglichkeit haben wollen, für den Content, den sie haben, und ihre Zielgruppe dementsprechend wiederkehrende Zahlung zu haben, das eben zu machen. Ist eine schöne Idee.
Finde ich auch ganz schön, nur ich finde es ein bisschen schade, dass das im Jetpack drin ist. Das heißt, man muss den ganzen Kladderadatsch damit installieren.
Also du musst es ja als Automatic irgendwie umsetzen.
Ja, klar.
So, dann kannst du dann sagen, ey, ich baue ein neues Plugin oder baue das quasi in die Lösung ein, die wir sowieso primär pflegen. Weil Jetpack ist ja nicht ein Plugin, Jetpack ist 30, 40, 50 Plugins.
Ja.
No. So, deswegen, aber das ist halt für den User, dem ist halt völlig egal, was er haben will, weil der User will einfach nur auf den Knopf drücken und will Dinge benutzen können. Und deswegen ist es halt bei WordPress.com schon automatisch drin, weil da halt Jetpack drin ist. Und eben, ansonsten können das eben auch andere Nutzer haben. Wie gesagt, es gibt Alternativen, es gibt GIFWP und es gibt tausend eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist halt jetzt eine davon, die ist neu und die ist halt wirklich dafür gedacht, dass halt Menschen einen einfachen Start haben, da loszulegen.
Okay, weil wir schon bei Menschen sind und einfachen Start, leite ich gleich zum nächsten Thema über, nämlich die Menschen, die durch einfachen Start WordPress benutzen können. Und das in der neuesten Version, nämlich der 5.3, die am 12. November auf dem Markt erschienen ist. Also auf dem Markt, in eurem Internet. Und die wurde sicherlich auch schon automatisch installiert bei dem einen oder anderen. Und der hat da seine Erfahrungen mitgemacht. Und es gibt auf make.wordpress.org einen Aufruf, um diese gemachten Erfahrungen mitzuteilen in einem Kommentar und zu diskutieren und dann Änderungen oder beziehungsweise mit etwas Glück und Durchsetzungsvermögen wird dann euer Feedback in WordPress.5.4 verarbeitet. Das war's von meiner Seite dazu.
Sehr schön.
Ja.
Ja, da sind wir schon fast bei den Terminen jetzt. Und was ich ganz interessant fand, ist das mit dem WordCamp. Robert, du hast da was rausgefunden.
Genau. Es wurde auch letzte Woche veröffentlicht, dass das WordCamp 2020 mit dem Termin. Das WordCamp US, Entschuldigung. Das WordCamp US wurde veröffentlicht, wird nächstes Jahr vom 27. bis zum 29. Oktober sein. Und der Hintergrund bei dem ist, dass das völlig überraschend in der Mitte der Woche ist, was jetzt für ein WordCamp meiner Meinung nach neu ist, dass ein WordCamp nicht am Wochenende stattfindet. Für jemanden wie mich, der auch auf anderen Events außerhalb des WordPress-Universums ist, ist so ein Termin in der Woche normal. Es gab darauf auf Twitter positive und negative Kommentare, weil Leute gesagt haben, oh mein Gott, was ist denn jetzt der Community-Background da und so weiter und so fort. Und andere haben halt gesagt, das finde ich super. Ich habe das Wochenende, weil das Wochenende ist jetzt, darauf wäre Halloween für die USA sehr wichtig, für mit Familie und ähnliches. Und da haben halt einige gesagt, dieses Jahr zum WordCamp US, die können nicht kommen, weil da ist leider mal Halloween. Und deswegen wurde der Termin einfach mal verschoben, einfach mal zu schauen, sprechen wir eine andere Zielgruppe an, weil Firmen auch Mitarbeitern nicht die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden am Wochenende, weil das eben nicht bezahlt wird. Und das wäre eben auch eine Möglichkeit, eben, dass Leute sagen können, okay, mein Business erlaubt mir in der Woche das zu machen, weil das eben für Menschen dann auch relativ normal ist auf so einem Business-Event. Wie gesagt, in der Business-Welt ist das relativ normal, dass Events in der Woche stattfinden. Und die WordPress-Community ist sich dann noch nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es für mich eine sehr spannende Idee, dass ein WordCamp mal an einem Dienstag stattfindet. Hatte ich noch nie gehabt, nee. Dass ein WordPress-Event quasi mitten in der Woche ist.
Also was ich interessant finde, ist ja, dass das dann auch so, ich meine, insgesamt waren ja das US und auch das EU-Camp ja auch eher deutlich kommerzieller als die kleinen Camps. Das hat man schon gesehen an den kleinen Messehallen davor. Das sieht dann ja auch noch ein bisschen mehr aus, als ob sich das noch mehr ein wenig kommerzialisiert, wenn das dann vielleicht in der Woche dann irgendwie mehr auf die Geschäftsleute abzielt, oder?
Ja, also ich weiß es halt auch von dem Drupal-Event, den ich auch schon mal hatte. Da gibt es, wie gesagt, auch verschiedene, da gibt es DrupalCon, DrupalCamp und die DrupalCon, wo ich war damals in Darmstadt, die war halt auch in der Woche. Das heißt also, da ist eben, das ist eher so ein Punkt, wie gesagt, bei anderen Themen ist es relativ normal. Ich weiß nicht genau, ob die Republika an einem Wochenende stattfindet. Ich sag halt so, es ist halt normaler, ja, du begrenzt damit Leute aus, die halt sagen, aber ich kann nur am Wochenende. Und gleichzeitig wird es für Leute, die ihr Geld mit dem System verdienen, auch normalerweise halt einfacher eintakten können, wegen Familie.
Ja, hört sich ein bisschen nach einer Verlagerung an, auf jeden Fall.
Genau, finde ich auf jeden Fall spannend, dass das mal getestet wird, ob es quasi wie der Zuspruch und wie quasi die Besucherzahlen dafür dann nächstes Jahr werden. Finde ich sehr spannend.
Ja, und wie sich auch wie dieses das Publikum halt an sich verändert, ne? Das wäre mal interessant. Ne? genau. Ja, dann würde ich ja mal sagen, kann ich direkt mit den Terminen weitermachen? Kann man direkt mit den Meetups anfangen, nämlich wir haben heute, der 18., ja genau, heute um 19 Uhr haben wir das, das WP-Meetup in Bremen mit dem Thema Cookies und, Moment, Cookies, HCF und benutzerdefinierte Felder. Dann haben wir morgen das WordPress-Meetup in Köln, also am 19.11. um 18.45 Uhr mit dem Thema mit WordPress die Welt retten. Da kann ich mir den Vortrag dann auch endlich mal anschauen. Da kommt der Simon wieder vorbei.
Der lohnt sich sehr.
Das ist sehr schön. Du hast ihn schon gesehen.
Ja, zweimal.
Mich hat
gewundert. Einmal auf einem WordCamp, einmal auf einem Meetup.
Okay, ja gut, dann werde ich auf jeden Fall mal gespannt sein, was da morgen auf mich zukommt. Dann gibt es noch das Meetup in Würzburg mit dem Thema PageSpeed, schnelle Webseiten mit WordPress, auch am 19.11. um 19 Uhr. Dann das WordPress-Meetup in Leipzig wieder mit der Werkstatt.
Völlig überraschend. Ja, das ist immer wieder sehr spannend, was da für Menschen mit Problemen kommen. Wir wollen jetzt mal die Auswertung machen von, wir hatten nach unserem Meetup am Anfang des Monats die Frage gestellt, habt ihr Fragen zu DSGVO? Und haben unsere Webseite verwiesen, auf unsere Meetup.com-Seite und haben da mal Fragen gesammelt, die werden wir morgen auswerten.
Okay, das Ganze dann um 19 Uhr wieder?
Ja.
Wo findet das statt da?
Das findet im Basislager statt, das ist quasi an der Innenstadt ist das dran.
Okay. Gut, dann haben wir das Meetup in Mannheim noch mit dem Thema Plugins, unendliche Weiten, auch um 19 Uhr am 19.11. Dann haben wir noch eins am 19.11., das ist irgendwie der WordPress-Meetup-Tag irgendwie anscheinend. Am 19.11. um 19 Uhr in Potsdam mit dem Thema WPDM, WordPress-Meetup Potsdam im November, und das ist das Thema. Das ist das Meetup einfach. Da steht jetzt kein Thema gesondert dabei. Und dann noch das WordPress-Meetup in Münster mit dem Thema Site-Klinik. Das heißt also, da könnt ihr da wieder vorbeikommen und dann werden dann wahrscheinlich die Seiten wieder seziert. Am 21. haben wir noch das Meetup in Nürnberg mit dem Thema, kriegen wir schon kaputt? Also, klingt interessant. Man will da wahrscheinlich irgendwas zerstören. Am 21. um 19 Uhr. Ja, das ist gut, ja. Und dann noch das Meetup in Berlin am 21. 19.15 Uhr mit einem WordPress-Beginner-Meetup, Neues vom Gutenberg-Editor. Das
wär's. Ja, zum Thema kriegen wir kaputt, geht's um Barrierefreiheit.
Okay.
Quasi wie man Barrierefreiheit im Netz und sowas umsetzt, also so, genau.
Okay, was auch immer man da kaputt kriegen will, wahrscheinlich.
Versuch mal eine Webseite hinzukriegen, dass sie quasi barrierefrei ist. Es ist nicht einfach.
Ja.
Und deswegen, wenn ihr in der Region Nürnberg seid, schaut euch auf jeden Fall mal kommt auf jeden Fall zu dem Vortrag.
Ja, ich schaffe das nicht, das ist mir zu weit weg. Gut, das wären dann die Termine, wenn ihr nichts mehr habt.
Nö, ich bin durch für diese Woche.
Genau. Dieses Mal noch wieder im Audioformat, wie gesagt. Wir arbeiten dann jetzt an dem YouTube-Format, dass wir das wieder online bekommen, dann, dass ihr uns demnächst auch wieder sehen könnt.
Ja, nochmal der Hinweis, wenn ihr quasi lauft und uns im Laufen hört, im Gehen und dann ihr quasi dann schweigt, wenn wir euch um Feedback bitten, dann müsst ihr quasi, wenn wir uns schon auf einem WordCamp seht, dran denken, dass ihr irgendwelches Feedback an uns habt, weil wir halt gemerkt haben, mit euch reden ist echt schwer, man muss euch Dinge aus der Nase ziehen. Deswegen der Hinweis, falls ihr irgendwelches Feedback habt, das auch eben ist, ruft einen von uns an, schreibt uns auf Twitter, im Laufen, bleib jetzt stehen, geh jetzt in die Twitter-App. Schreib uns jetzt an. Tweet uns einfach an. Hey, ich finde das toll. Hey, ich finde das nicht so gut. Der René hat es ist sehr sinnvoll, dass der einen Popschub hat. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oder der Robert hat furchtbar einen Ton. Bleib jetzt stehen. Tweet uns das. Drück auf Pause. Oder hör uns, während du in die Twitter-App gehst. Oder auf die Webseite. Gebt uns Feedback. Weil ansonsten machen wir einfach weiterhin und ignorieren euch einfach. Weil das können wir auch.
Ansonsten iTunes auch ein sehr schöner Ort für Feedback. Was auch immer das sollte, René. Auf jeden Fall, da könnt ihr dann.
Entschuldigung.
Okay, alles klar. Das hört sich ein bisschen komisch an. Auf jeden Fall, iTunes könnt ihr uns dann auch noch zurückschreiben, Rezensionen hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich auch riesig drüber. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Euch beiden auch eine schöne Woche.
Auf Spotify kann man sonst auch hören.
Genau.
Ja. Danke. Oder wieder WP Bob auf seiner Visitenkarte hat. Google uns. WP Sofa.
Alles klar. Wunderbar. Macht's gut. Ja. Schönen Tag und bis nächste Woche.
Tschüss. Bis dann.
Tschüss.